Bevor es losgeht, wir möchten gerne wissen, wie dir diese Folge und unser Podcast gefällt. Schreib uns gerne an podcast@muko.info und bewerte uns auf deiner Podcast-Plattform.
Muko on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Es geht um Nähe, um Lust, um den eigenen Körper und darum, wie man sich selbst erlebt, gerade dann, wenn eine chronische Erkrankung mit dem Alltag ist. Wenn es bei Mukoviszidose um das Thema Sexualität geht, dann meistens in Verbindung mit Familienplanung. Aber das ist nur ein Teil davon. Sexualität begleitet uns ein Leben lang. Und eine chronische Erkrankung kann beeinflussen, wie wir sie erleben. Und genau darüber sprechen wir heute mit Dr. Stefanie Kosso. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Sexualmedizin und Psychotherapie mit eigener Praxis in Berlin. Und sie hat Erfahrung, wie chronische Erkrankungen die Sexualität beeinflussen. Hallo, Frau Dr. Kosso, ich freue mich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht starten wir ganz grundsätzlich. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Sexualität? Und welche Bedeutung hat sie für uns Menschen, aber auch für die Gesellschaft?
Das ist schon eine sehr weite Einstiegsfrage. Ich würde, je nachdem, welche Person in mir Sie ansprechen, also die Hausärztin würde Sexualität anders definieren als die Psychotherapeutin oder als die Sexualmedizinerin. Und ich glaube, die breiteste Antwort ist, dass Sexualität quasi die Basis jeden Lebens ist, also die Rekombination von neuen Genen, eben die Fortpflanzungsdimension, aber dass das gleichzeitig nicht alles ist, sondern auch die Lustdimension da eine Rolle spielt, also was wir an sexueller Erregung spüren können, wo wir in Interaktion mit anderen Leuten uns und unsere Körper spüren können. Und auf der dritten Dimension würde man von einer Art Beziehungsdimension sprechen. Also was dass Sexualität auch was fürs Herz sein kann, wo wir Emotionen miteinander teilen, wo wir uns einander zuwenden, wo wir uns lieben und geliebt fühlen können in einem sexuellen Kontakt. Und Sexualität kann für jede Person ganz was Unterschiedliches bedeuten. Es kann für manche super wichtig sein, für manche spielt es eine Nebenrolle und für manche ist es ganz und gar unwichtig. Und das an sich ist ganz unproblematisch, solange kein Leidensdruck besteht.
Sehr spannend. Wenn jemand mit Mukoviszidose lebt, verändert die Erkrankung den Körper ja im Laufe der Zeit und schränkt ihn auch ein. Was macht das mit dem eigenen Ausleben von Sexualität?
Ja, da die CF ja eine angeborene Erkrankung ist und die viele Personen schon von klein auf mit der Erkrankung oder den Folgen von Erkrankungen und auch deren Eltern ja konfrontiert sind, glaube ich, dass schon auch die kindliche und die Pubertätsentwicklung ein bisschen anders sein kann von dem, wie auf die Person geschaut wird. Also da wird ja sozusagen schon auf eine chronisch kranke Person während der Entwicklung geschaut. Manche mehr, manche weniger natürlich. Also sozusagen, wie die Person sich selbst und den Körper wahrnimmt, kann schon ein bisschen ein schwierigerer Start in die Sexualität sein. Gleichzeitig gibt es auch viele, die eine ganz ungestörte Pubertätsentwicklung machen und in Beziehung kommen und wo erst später vielleicht auch körperliche Folgeerscheinungen auftreten. Und je nachdem, in welchem Organsystem die auftreten, wird sich auch die Sexualität verändern oder eben auch nicht. Also ich würde, glaube ich, nicht pauschal sagen, so ist das bei CF, sondern je nachdem, welche Ausprägung, welcher Symptomlast Leute ausgesetzt sind, anhand dessen kann man erwarten oder vermuten, dass sexuelle Probleme bestehen.
Es geht ja nicht nur um den Körper, auch Gedanken, Gefühle oder der Alltag mit Mukoviszidose spielen eine Rolle. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, der Alltag von chronisch Erkrankten ganz im Allgemeinen ist ja ein bisschen stressiger als von Nicht-Erkrankten oder Nicht-Betroffenen, weil man Ärztinnen-Termine wahrnehmen muss, Medikation befolgen muss, vielleicht Lebensstil einhalten muss, vielleicht zur Physio, zur Ergo noch 10 Termine mehr als die Durchschnittsperson, dann ist vielleicht auch die Erwerbsbiografie ein bisschen anders. Also ich glaube, chronisch Erkrankte stehen anders im Leben, haben mehr zu tragen, können das auch sehr gut meistern, ganz oft ja gute Verläufe machen. Aber es zeigt sich schon, dass die Rate von Depressivität und Angst ein bisschen erhöht ist im Vergleich zur Normalbevölkerung, auch ein schwieriges Wort, aber im Bereich der Nicht-Erkrankten. Und auch Angehörige sind ja häufiger stärker belastet als Angehörige von gesunden Personen, sodass ich das auch sozusagen das sexuelle Selbstbild, wie ich mich betrachte, wie attraktiv ich mich finde, für wie belastbar ich mich halte, ob ich mir zugestehe, sexuelle Lust oder eine Erotik zu machen, wenn ich mich sonst oft in Krankenhausumgebungen sehe. Ich glaube, das ist schon ein größerer Spagat, der da bewältigt werden muss. Ist aber nicht unmöglich.
Das ist meine Erfahrung.
Hi, ich bin Jakob aus dem Social Media Team des Mukoviszidose e.V. Ich habe selbst Mukoviszidose und ihr kennt mich vielleicht schon von unserem Facebook- oder Instagram-Account. Da spreche ich immer mal wieder in Videos über verschiedene Themen. Vor einer Weile hatten wir zum Thema Sexualität eine Community-Befragung in unserer Instagram-Story durchgeführt, damit wir hier im Podcast auch ein bisschen auf eure Erfahrungen mit dem Thema eingehen können. Dabei wollten wir von euch wissen, wie sich die Mukoviszidose so auf euer Sexleben, Lustempfinden und eure Sexualität im Allgemeinen auswirkt. Viele von euch haben angegeben, dass sie tatsächlich keinen großen Einfluss ihrer Krankheit wahrnehmen, was natürlich schön ist. Da haben ein paar von euch aber auch richtig angemerkt, dass man als Betroffener ja gar nicht weiß, wie das ohne die CF überhaupt wäre, weshalb das auch etwas schwierig zu beantworten ist. Trotzdem haben ein paar von euch auch berichtet, dass sie da durchaus Einflüsse wahrnehmen. Es wurden zum Beispiel Faktoren wie Erschöpfung oder eine generell etwas schlechtere körperliche Verfassung genannt, welche hemmend auf das Lustempfinden wirken können. Eine andere Person berichtet konkret, dass ihr Vaginalsekret besonders zähflüssig ist, was tatsächlich auch eine bekannte Symptomatik der CF ist. Ebenso bekannt ist, dass durch häufige Einnahme von Antibiotika die Bildung von vaginalen Pilzinfektionen begünstigt werden kann. Dazu kommt der Themenkomplex der Selbstwahrnehmung, der ja für Sexualität grundsätzlich sehr wichtig ist und bei dem Betroffene auch von Einflüssen der eigenen Erkrankung berichten. Das fängt an bei Faktoren wie Verdauungsproblemen, Blähungen oder Inkontinenz, geht weiter mit verschiedenen Narben oder auch einem Portkatheter, die Betroffene vielleicht haben, und schließt auch auf jeden Fall Atemprobleme und vermehrtes Husten mit ein. Das alles sind Faktoren, die zum einen natürlich einen direkten Effekt auf unseren Körper haben können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dolle Bauchschmerzen habe, habe ich persönlich auch echt wenig Lust auf Sex. Zum anderen kann sich das aber auch auf die Wahrnehmung der eigenen Attraktivität auswirken, kann zu Unsicherheiten führen und das ist eben etwas, womit Betroffene zum Teil auch echt zu kämpfen haben. Besonders die Pubertät ist für alle Menschen eine sehr schwierige Zeit. Mit Mukoviszidose kann das aber noch deutlich komplizierter werden. Zum Beispiel, weil gewisse körperliche Entwicklungsschritte etwas später kommen. Das war auch bei mir selbst der Fall. Und auch die Unabhängigkeit und das Loslösen vom Elternhaus kommen oft etwas später bei Menschen mit CF, sei es, weil man sich vielleicht ein bisschen langsamer entwickelt oder vielleicht auch, weil Eltern von Betroffenen ihr CF-Kind oft noch länger versuchen, so ein bisschen zu behüten. Und in der Gesamtkombi kann das schon vermehrt dazu führen, dass Menschen mit CF Schwierigkeiten haben, sexuelle Erfahrungen zu machen und sich daran auch manchmal langsamer entwickeln als ihre Peer Group. Dass das belastend ist, haben auch ein paar von euch in der Umfrage berichtet. Und zuletzt wurden auch ein paar Punkte genannt, wenn es dann zu sexuellen Kontakten kommt. Da ist geringere körperliche Ausdauer ein Thema. Sex kann ja durchaus auch mal anstrengender sein. Da ist auch wieder Husten ein Thema, der die Menschen, mit denen man Sex hat, vielleicht manchmal verunsichern kann. Genauso wie eben Narben, die sonst ja niemand sieht, die dann aber auf einmal sichtbar werden und vielleicht auch zu Nachfragen führen. Meiner Erfahrung nach findet man für die Probleme aber auch immer Lösungen. Zum einen bin ich ganz gut damit gefahren, bisher offen über meine Erkrankung zu reden. Aber es kann auch total ausreichend sein, zu sagen, hey, mir passiert es irgendwie öfter, dass ich direkt nach dem Orgasmus doll husten muss. Menschen reagieren in solchen Situationen allermeistens verständnis- und rücksichtsvoller, als man sich das vielleicht besorgt vorstellt. Zudem kann es, was Ausdauer angeht, auch total hilfreich sein, wirklich bewusst nach entspannteren Sexstellungen zu schauen. Entweder in der Praxis, indem man einfach ausprobiert, was gut geht, oder auch mal online schauen. Man findet viele Tipps, sowohl einfach für weniger anstrengende Stellungen, als auch für mögliche Mobilitätseinschränkungen, die Menschen mit CF ja vielleicht auch haben können. Ganz persönlich kann ich empfehlen, sich online mal Sachen anzuschauen, wie zum Beispiel die Löffelchenstellung, die sehr entspannt ist, oder auch die sogenannte angehobene Stellung. In der kann ich mich, wenn ich oben bin, entweder entspannt auf die andere Person ablegen oder, wenn ich etwas aufrechter sein will, mit den Händen auf den Oberschenkeln der anderen Person abstützen. Dadurch kann es dann auch mal etwas dynamischer und intensiver sein und ich habe trotzdem eine ganz gute Stabilität, die ich persönlich für entspanntes Atmen super wichtig finde. Also, so, als Zusammenfassung kann man nochmal sagen, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist und dass viele Betroffene in unserer Umfrage auch berichtet haben, dass sie ihre Sexualität trotz CF uneingeschränkt ausleben können. Das ist total schön. Wenn ihr das aber anders erlebt und Auswirkungen oder auch Einschränkungen spürt, seid ihr damit definitiv nicht allein.
Frau Dr. Kosso, lassen Sie uns nochmal auf das Körperbild schauen. Überall in den Medien sieht man ja unversehrte, normschöne Körper. Was macht das mit uns und warum kann das gerade mit einer chronischen Erkrankung schwierig oder sogar belastend sein?
Ja, Social Media ist ja quasi ein Langzeitexperiment, wo wir jetzt die ersten Jugendlichen haben, die damit aufgewachsen sind und sozusagen, wo wir live sehen können, was passiert. Im Moment wissen wir noch nicht so genau. Wir können nicht sagen, Social Media ist allgemein böse, aber es gibt schon Hinweise dafür, dass der Vergleich unglücklich macht. Also wenn wir lauter glückliche, normschöne, sexy Körper sehen und unser eigener Körper vielleicht so nicht aussieht, kann den Selbstwert ankratzen, es kann auch Depressivität, Angst fördern, kann Essstörungen fördern, Körperschemastörungen. Und ich glaube, wie anfällig jemand ist für dieses Vergleichen, dann wird es schwieriger. Was ich dazu sagen möchte, ist, wir sind ja in einer patriarchalen Gesellschaft, wo der Körper und das Aussehen total wichtig ist. Aber für den Sex ist eigentlich wichtig, wie fühlt sich's von innen an? Wie gut kann ich in meinem Körper sein? Wie kann ich mich spüren? Wie kann ich mein Gegenüber oder meine fünf Gegenübers spüren? Wie kann ich in diesen Zustand von sexueller Erregung oder von vielleicht auch einen Orgasmus erreichen? Wie geht das für mich und nicht, wie sieht das von außen aus? Also ich empfehle lieber, den Körper als Werkzeug zu benutzen, als Projektionsfläche oder als optische, makellose Hülle.
Mhm. Wichtige Themen sind auch Verhütung und sexuelle Gesundheit. Gibt es da Dinge oder Besonderheiten, die junge Menschen mit Mukoviszidose besonders betreffen?
Historisch gesehen sind ja CF-Betroffene eher häufiger ohne, also kinderlos geblieben, weil es zum Beispiel Unfruchtbarkeitsprobleme gibt oder weil auch die Lebenserwartung gering war. Das ist mit den neuen Medikamenten jetzt ein bisschen anders und Kinderwunschthemen kommen immer häufiger in die ärztlichen Gespräche rein. Was wir aber sehen, ich habe da eine interessante Untersuchung gelesen, dass die Prävention von sexuell übertragbaren Erkrankungen nicht so gut eingeübt ist, vielleicht wie bei Menschen, die grundsätzlich von der Fruchtbarkeit ausgehen. Also zum Beispiel die Kondombenutzung ist reduziert bei jungen Männern mit CF. Oder wir beraten vielleicht auch schlecht im ärztlichen Alltag, weil wir davon ausgehen, ja, das ist ja eh kein Thema. Also müssen wir darüber nicht aufklären. Ich glaube, da müssen wir zusammen an einem Strang ziehen. Ich würde auch sagen, dass Verhütung von nicht nur von Schwangerschaften, sondern auch von sexuell übertragbaren Erkrankungen und auch von sexuellen Grenzverletzungen immens wichtig sind, weil wir als, wenn chronisch kranke Personen mit einer Behinderung oder die gesellschaftlich behindert werden, Pflegebedürftige sind ja auch in einem höheren Risiko, Übergriffen ausgesetzt zu sein durch Pflegepersonal, durch Angehörige, durch Peergroup. Also ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber es gibt einfach Statistik dazu, dass wenn man abhängig ist, ist das Risiko für Übergriffe höher. Und auch das ist ja in der Sexualität wichtig, über Konsens verhandeln zu können, über die eigenen Wünsche sprechen zu können, über die Risiken, die man eingehen möchte oder vielleicht auch nicht. Also dass da auch eine Kompetenz gefördert wird, wie wir gut nicht nur über Schwangerschaftsverhütung oder Kinderwunsch sprechen können, sondern auch über Verhütung von Erkrankungen, also sexuell übertragbaren Erkrankungen und oder Traumatisierungen im weitesten Sinne.
Hm. Zum ärztlichen Alltag kommen wir später noch. Wir gucken jetzt erstmal auf die Beziehungsebene. Wie wirkt sich die Erkrankung auf Paarbeziehungen aus?
Also viele Beziehungen sind ganz individuell, aber es gibt einige Muster, die sich, wenn man hinschaut, wiederholen. Und zwar eins fällt mir spontan ein, wenn eine Beziehung Also ich gehe mal von einer Standardbeziehung aus, man verliebt sich, man knutscht, man kommt zusammen und irgendwie dann beginnt man mehr in den Alltag zu teilen und dann kommt es zu so Verantwortungsübernahme für die andere Person. Und wenn jemand dann mehr Pflege braucht oder mehr Rückzug braucht, mehr Fürsorge braucht, weil vielleicht eine chronische Erkrankung oder ein Schub oder irgendwas da ist, dann kann das Gleichgewicht aus Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und Fürsorge kippen und dann kann es zu erstmal wird es so ein Ungleichgewicht, dann denkt man auch, okay, ich kann das kompensieren, wir warten es mal ab, es wird schon wieder werden. Und wenn dann aber Einschränkungen länger bleiben und die angehörige Person über die eigenen Grenzen geht, vielleicht sich selber nicht gut im Blick hat, auch vielleicht sozialisiert ist mit, ja, man muss immer sich aufopfern, dann gibt es vielleicht unterschwellig so einen Groll. Dann fängt man an, die Partnerperson zu entwerten und sagen, boah, ey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Und kann das aber nicht sagen, weil es ist eine innere Spannung. Ich liebe diese Person und trotzdem habe ich vielleicht eine Aggressivität oder eine unterschwellige, ein Ärger, vielleicht eine Wut, später vielleicht sogar ein Hass. Also das sind natürlich eher schwierigere Fälle, wo ich auch zu therapeutischer Unterstützung raten würde. Aber ich finde es total wichtig, immer von Anfang an in Beziehungen, also auch nicht bei nicht betroffenen Paaren, zu schauen, welche Verantwortung kann ich tragen und welche nicht. Wo brauchen wir externe Unterstützung? Wo brauchen wir vielleicht therapeutische Hilfe, vielleicht einen Pflegedienst, vielleicht eine Ergotherapie, egal, irgendwas, was im Helfernetz da ist, um Verantwortung zu teilen. Und dann finde ich es auch super wichtig, dass gerade die Beziehungszeit, also dass es Zeiten gibt, wo man Quality Time verbringt, wo man nicht über Krankheit, Kinder, Karriere oder sonst was spricht, sondern wo man gezielt miteinander diese beiden Menschen oder diese drei Menschen miteinander sind, wo auch Raum für Erotik, Sexualität sein kann, aber nicht muss, sondern einfach wo es sozusagen spielerisches Erkunden, Lust, volle Erfahrungen, sei das Essen, sei das eine gemeinsame Dusche, egal, was halt sozusagen auch auf körperlicher Ebene eine Verbindung schaffen kann. Und das ist auch möglich, wenn jemand sehr krank ist. Auch bis ins Hospiz, bis zum Sterben können wir Verbindung spüren mit unseren Lieben. Und solange man noch nicht gestorben ist, ist man noch am Leben. Und solange kann man auch in der Form Beziehung und Sexualität leben.
Schöne Vorstellung. Was hilft dabei, offen miteinander umzugehen?
Offen damit umgehen, das spricht ja an, dass wir uns schämen eigentlich. Vielleicht traue ich mich nicht, vielleicht habe ich Angst, meiner Partnerperson was zu sagen. Hey, mir geht's heute nicht so gut oder lass mal wieder alle Pläne canceln oder so. Das ist ja eine Hürde. Wenn es ganz einfach wäre, dann gäbe es kein Problem. Und wir haben Scham darüber, dass wir nicht funktionieren. Die Schambiografien sind unterschiedlich und Angst, das dann zu formulieren. Und ich glaube, wenn wir die Scham eher als nützlichen Hinweisgeber betrachten, wovor habe ich eigentlich Angst, wovor schäme ich mich, was ist eigentlich mein Bedürfnis, dann können wir schauen, okay, ich habe gerade Wunsch nach Ruhe, ich habe Wunsch nach Rückzug, ich habe Wunsch nach Verbundenheit oder ich habe Wunsch nach Abenteuer und was erleben, das dann nicht mehr das Defizit, sondern was will ich gerade, also wo will ich hin, was wünsche ich mir gerade, dass wir das in den Vordergrund stellen. Und in der praktischen Anwendung hat sich es bewährt, dass man wirklich einfach regelmäßig miteinander ins Gespräch kommt, dass man entweder einen Termin oder einen Ort ausmacht, wo man miteinander, übereinander spricht. Und wenn das geübt ist, dann fällt es auch nicht so sehr schwer, wenn mal was außer der Reihe passiert, wenn man eh sich sozusagen vulnerabel zeigen kann, wenn die Beziehung sich sicher anfühlt.
Gut zu wissen.
In dieser Podcast-Folge konzentrieren wir uns auf die Lust- und Beziehungsebene der Sexualität und weniger auf den Fortpflanzungsaspekt. Mehr Informationen zur Zeugungsfähigkeit und Empfängniswahrscheinlichkeit und zu weiteren Themen der Familienplanung findet ihr auf der Internetseite des Vereins und in der Podcast-Folge 8. Die Links dazu setzen wir euch in die Shownotes. Frau Dr. Kossel, Sex gibt's ja nicht nur in festen Beziehungen, in der die Partnerperson über die Erkrankung Bescheid weiß. Was kann beim Dating oder bei spontanen sexuellen Kontakten herausfordernd sein? Gibt es da vielleicht ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann?
beim spontanen Dating oder Casual Sex mit jemandem, den wir vielleicht noch nicht so gut kennen, würde ich grundsätzlich denken, sind es die gleichen Herausforderungen wie Nicht-Betroffene, weil wir müssen im Endeffekt Risikomanagement machen. Wir müssen sagen, was will ich, was will ich nicht. Wir müssen sagen, welche Form von Verhütung, von Sicherheit brauche ich, welche Form der Beziehung soll es sein. Also so eine Art Konsensgespräch. Das ist oft ja nicht sehr ausführlich. Das ist ja eher rudimentär oder gar nicht. Und ich würde die CF als Diagnose, je nachdem, wie man drauf ist, kann man sagen oder kann man nicht sagen. Aber ich glaube, dass da schon viel Erklärung, also viele kennen ja die Erkrankung. Ich muss mal vielleicht erstmal kurz sprechen, was ist das? Wenn man darauf keine Lust hat, glaube ich, reicht es auch, die daraus resultierenden Anforderungen zu sagen. Hey, ich bin gerade nicht so fit, ich muss unten liegen oder so. Oder meine Lieblingspraktik ist so und so. Dann, man muss ja auch nicht mal sagen, was das Defizit ist, sondern so, ich hätte es gern da und da. Oder ich erlebe auch in der Praxis, dass es für manche einfacher ist, mit einer Person, die sie noch nicht kennen, ganz explizit zu sagen, hey, das und das, ich hätte gerne Oralverkehr und dies und das, aber ich mag nicht, keine Ahnung, küssen. Wenn man das in der Langzeitpartnerschaft nach 20 Jahren sagt, hey, ich mag eigentlich nicht, was du da schon immer mit mir machst, fällt manchen schwerer. Das heißt, ich sehe es auch ein bisschen als Übungsmöglichkeit, die Wünsche und Bedürfnisse rauszufinden oder auszudrücken. Und gleichzeitig denke ich, dass es immens wichtig ist, die eigene Kapazität gut einzuschätzen. Kann ich das gerade oder kann ich es nicht? Und wenn ich es kann, gut. Also dann spreche ich über die Diagnose oder die Einschränkung oder die Bedeutung, die es für mich hat. Oder ich lasse es halt sein. Es gibt ja auch keinen Rechtfertigungszwang oder Druck, sich offen zu legen.
Das ist meine Erfahrung.
Eine Person hat auf unsere Instagram-Umfrage mit einer längeren Nachricht geantwortet, in der Betroffene einen sehr persönlichen Einblick in seine Gefühlswelt zum Thema Sexualität gibt. In Absprache mit ihm darf ich die Nachricht an dieser Stelle vorlesen. Dafür, für die Offenheit und Verletzlichkeit, möchten wir uns herzlich bedanken. Der Betroffene schreibt: Die CF hat dazu geführt, dass ich bisher keine sexuellen Erfahrungen machen konnte. Wenn man von klein auf mit ständigen Therapien und Klinikaufenthalten zu tun hat, liegt der gesamte Fokus nur auf dem reinen Funktionieren des Körpers. Besonders in der Pubertät war ich oft so K.O., dass für Intimität keinen Raum blieb. Das belastet mich heute sehr. Ich habe Bedürfnisse und ein Verlangen, aber ich schaffe es einfach nicht, das auszuleben. Mir fehlen die Berührungspunkte von früher, weshalb heute eine riesige Unsicherheit und auch eine gewisse Angst mitschwingt. Der enorme Mehraufwand, den die Krankheit jeden Tag fordert, macht mich oft so fertig, dass ich schlichtweg nicht weiß, wie ich den Schritt zum Dating oder zu neuen Menschen überhaupt schaffen soll. Die CF blockiert leider diesen Teil meines Lebens bisher komplett.
Das Thema Kommunikation ist ja nicht nur in Partnerschaften wichtig, auch in der CF-Ambulanz sollte das Thema Sexualität einen Platz haben. Jetzt kommen wir auf die CF-Ambulanz. Aber gerade in diesem medizinischen Kontext ist das manchmal gar nicht so leicht, Gesprächsräume für solche Themen zu öffnen. Wie können Teams in der CF-Ambulanz das Thema besser ansprechen? Haben Sie da Anregungen oder Ratschläge?
Ja, es ist ja so, dass in unserem ärztlichen Alltag das Gespräch über Sexualität kaum geübt ist. Wir lernen das weder im Studium richtig noch in der fachärztlichen Weiterbildung. Und wer es lernt, lernt es sozusagen absichtlich. Der oder die hat da drauf Bock und bildet sich extra weiter. Das ist, glaube ich, ein Systemproblem, dass wir es gar nicht so gut verankert haben. Aber gleichzeitig in den Fortbildungen, die ich für Ärzte da regelmäßig gebe zur Sexualanamnese, zu sexuellen Störungen, wird klar, dass das eigentlich bei jeder Erkrankung eine Rolle spielen kann und die Lebensqualität ja massiv beeinträchtigt sein kann, wenn PatientInnen ihre Beziehungen und ihre sexuellen Beziehungen nicht so leben können, wie sie es wollen. Das heißt, ich denke, wir brauchen Fortbildung für KollegInnen, also für uns. Wir dürfen auch selber reflektieren, was ist für uns sexuell wichtig. Und es ist auch im Team gut, wenn wir wissen, okay, Sexualität ist einfach eine vegetative Funktion, wie jede andere auch, wie Schlaf, wie Appetit, wie Miktion ist zum Beispiel Erektion oder Orgasmus oder Feuchtwerden einfach physiologische Reaktionen, die wir auch als diagnostische Information nehmen können. Und ich habe das deswegen angeführt, weil es einfach so eine Selbstverständlichkeit ist, über die wir gar nicht nachdenken, die uns aber hilft, Sex in der Medizin auch als was ganz Selbstverständliches zu verorten, was wir einfach abfragen, so wie wir halt nach Stuhlgang, nach Appetit und Schlaf fragen würden. Und Ich glaube, es erfordert ein bisschen Übung fürs Behandlungsteam. Es gibt auch ein paar Hinweise. Also ich würde das nicht im Ultraschallraum, wenn eine Patientin liegt und es ist dunkel, machen, sondern es ist ein Augenhöhegespräch mit Schuhe an und Licht an und so. Mhm. Damit auch nicht also soll ja auch keine Übergriffigkeit oder voyeuristische Situation entstehen, sondern es ist einfach eine medizinische, fachliche Basis, über die man sprechen muss in dem Arzt-Patientinnen-Kontakt. Wenn ich mir vorstelle, die Hörenden hier sind selbst Betroffene, wahrscheinlich weniger Ärzte, ich hoffe, ein paar Ärztinnen, wäre schön. Wenn sie das selber ansprechen wollen, ist es total hilfreich, sich vorher ein, zwei so Notizen zu machen, sagen, hey, ich habe noch ein sexuelles Thema, über was ich sprechen möchte. Und zwar das Thema ist X und Y, die Erektion ist schwierig oder ich habe immer wieder Pilzinfektionen und nach dem Sex oder irgendwas, dass man sozusagen klare Worte findet für das, was man sagen will und auch adressiert. Ich weiß, okay, es ist ein bisschen schwierig vielleicht für uns beide, aber ich habe sie ausgewählt. Sie sind mein Vertrauter, meine vertraute Ärztin und innerlich, wenn wir merken, okay, ich komme in Anspannung, können wir auch sagen, hey, ich teile die Verantwortung. Ich weiß auch nicht, ich brauche Hilfe. Vielleicht bist du nicht der Richtige, aber kannst du mir vielleicht jemanden empfehlen, der sich gut damit auskennt oder die?
Also Sie sagen, Sexualität bekommt eigentlich nicht so viel Raum in der medizinischen und therapeutischen Ausbildung?
Ja, genau. Also in meinem Studium war das quasi gar nicht. Da gab es so Seminare, die man dazu buchen konnte in der Psychosomatik zur Sexualität, die aber erst für die Assistenzärztinnen waren. Und in der Charité gab es in der Zeit, wo ich dort Lehre gemacht habe, auf jeden Fall 2-3 Seminare und Module zu Anamnese, zu sexuellen Störungen, auch zur Endokrinologie, was total super ist, weil dort ja auch der Lehrstuhl für Sexualmedizin existiert. Aber in vielen anderen Städten nicht. Und auch in der Psychotherapieausbildung ist es eher in einem Blickwinkel, der sozusagen pathologisiert und der sexuelle Störungen, Fantasien, zum Beispiel auch Fetische oder BDSM-Fantasien oder Transgender-Themen sozusagen ins Pathologische rückt, obwohl wir das eigentlich normalisieren können und die Datenbasis nicht unterstützt, dass das per se problematisch ist, wenn man eine Fetischfantasie hat. Jedenfalls, wenn wir gut darüber Bescheid wissen, was ist normal und was ist nicht normal, können wir auch entspannter beraten. Und es gehört in die Psychotherapieausbildung rein und es gehört auch ins Medizinstudium. Und meiner Meinung nach würde sogar gut sein, wenn schon in der Schule nicht nur Sexualkunde ist, sondern in der Kita sexualpädagogische Angebote. Und wenn wir als Eltern auch lernen, wie können wir mit unseren Kindern entspannt, nicht sexualisierend, nicht übergriffig, sondern einfach als Teil des menschlichen Lebens über Sexualität sprechen, ohne dass es beschämend oder krampfhaft werden muss.
Hm. Vielleicht am Ende nochmal als Take-Home-Message. Jeder Mensch tickt anders. Wir gehen ganz unterschiedlich mit Sexualität um. Manche Menschen spüren kaum Einfluss durch die Erkrankung, andere sehr stark. Wie kann jede Person für sich einen eigenen passenden Weg finden?
Schöne Frage. Ich glaube, dass es als Weg bezeichnet ist, finde ich schon mal sehr gut darin, weil wir Sexualität immer neu lernen können. Also das ist ein lebenslanger Lernprozess und jeder Körper, jeder Zyklustag, jeder Erkrankungstag kann sich anders anfühlen. Also wenn wir sagen, okay, Sexualität ist eine Reise, auf die ich mich machen kann mein ganzes Leben lang, ist schon mal eine schöne Perspektive. Und auch da drin steckt, dass es eben individuell ist, dass wir kulturspezifisch, dass wir je nach Epoche, je nach Stadt Sexualität unterschiedlich normal finden oder unterschiedliche Anteile daran. Und das zeigt, dass es eigentlich eben kein Normal in dem Sinne gibt, sondern dass das, was für mich und meinen Partner, meine Partnerinnen konsensuell mit Erwachsenen ausgehandelt ist, dass wir das leben dürfen und auch das Nicht-Ausleben nicht eine Erkrankung oder nicht irgendwie pathologisch ist, sondern wirklich, was mag ich, was magst du, was wollen wir heute miteinander mit diesen Körpern machen, sodass es sich für alle gut anfühlt.
Gibt es eine Situation, die Ihnen aus Ihrem Arbeitsalltag rund um das Thema chronische Erkrankung und Sexualität besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich habe ja ganz viel auch mit CED, also chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, gearbeitet und ich hatte einen Patienten, der hat einen künstlichen Darmausgang gebraucht hatte dann die Rückverlagerung und da wurde ein Pouch bildet, also ein Stück Darm so gebaut, als ob es dann den Enddarm darstellt. Und die chirurgische Fachkraft hat den nicht darüber aufgeklärt, dass danach kein Analverkehr mehr möglich sein würde, weil das mit so einem Stapler genäht wurde, dass der Durchmesser eben zu gering ist. Und ich denke, dass es so ein Eingriff in die persönliche Sexualität ist, wenn wir darüber nicht nachdenken. Also wenn wir als ärztliches Personal darüber nicht nachdenken, können wir auch nicht gut beraten. Und ich habe das Gefühl, ich wünsche, dass jede Patientin, jeder Patient eine Ärztin oder einen Arzt findet, der das Thema zumindest auf dem Schirm hat. Er muss vielleicht nicht aktiv fragen, muss vielleicht nicht aktiv irgendwas wissen, aber wenn eine Patientenperson kommt, kurz reinversetzen, was bedeutet das für diese Person, für die Sexualität? Ist es vielleicht schlimm? Nur weil das in meiner Bubble, in meiner Sexualität nicht vorkommt, kann es für Patientinnen trotzdem total bedeutsam sein. Und dass wir achtsam sind mit PatientInnen-Anliegen, egal aus welcher Norm jemand stammt.
Hm. Sie beschäftigen sich ja nicht schwerpunktmäßig mit dem Thema Mukoviszidose. Trotzdem haben Sie sofort zugesagt, beim Podcast mitzumachen. Darüber haben wir uns total gefreut.
Ja, ich habe mich auch über die Anfrage gefreut, weil es natürlich schön ist, auch von anderen Erkrankungen was mitzubekommen. Das befriedigt einen Teil meiner eigenen Neugier und Wissbegier. Andererseits denke ich auch, die Prinzipien in der Sexualmedizin sind ja übertragbar für viele Erkrankungen mit den Anpassungen an die jeweils Besonderheiten, die es eben bei den Erkrankungen dann gibt. Und mir fällt niemand ein, der spezialisiert ist auf CF und Sexualität. Aber falls der oder diejenige das hört, würde ich mich über Vernetzung freuen.
Herzlichen Dank, Dr. Stefanie Kosso, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Sexualmedizin und Psychotherapie mit eigener Praxis in Berlin.
Vielen Dank.
Das war Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muco.info.